Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie Sabine Böhler. Wir haben heute schon hohen Besuch. Es ist zwar noch ein bisschen hin bis Weihnachten, aber Alexander Graf von Schönburg-Glauchau ist unser Gast in der nächsten Stunde. Sein Buch Die Kunst des stilvollen Verarmens war auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Unsere Aufmerksamkeit hat er heute aufgrund seines neuen Buches Die Kunst des lässigen Anstands, 27 altmodische Tugenden für heute. Wir wollen uns heute mit ihm jetzt über alte Werte auch für Weihnachten aktuell unterhalten. Aus Berlin ist er uns zugeschaltet. Ich freue mich auf das Gespräch. Guten Morgen, Herr von Schönburg.
Guten Morgen, schön bei Ihnen zu sein.
Herr von Schönburg, Ihr voller Name ist Alexander Joachim Graf von Schönburg-Glauchau. Sie stammen aus einem Adelsgeschlecht. Ihre Mutter ist eine ungarische Gräfin. Sie entstammt einem ungarischen Adelsgeschlecht. Ihr Vater ist Joachim Graf von Schönburg-Glauchau. Er war Familienchef der Linie der Grafen von Schönburg-Glauchau. Das liegt im heutigen Südwestsachsen. Wir sprechen ja heute über Werte, Anstand und Manieren. Und wir wollen ja unbedingt von Ihnen lernen. Was wäre denn jetzt die korrekte und konkrete Anrede? Wie müsste ich Sie ansprechen?
Also wenn wir wirklich meinen ganzen Namen verwenden würden, würde das die Hälfte der Sendezeit in Anspruch nehmen. Insofern wäre es viel einfacher, wenn Sie einfach der Herr von Schönburg sagen zum Beispiel. Das geht schneller.
Aber würde man Sie eigentlich bei Hofe mit Hoheit auch ansprechen? Das habe ich mich halt gefragt.
Naja gut, ich in meinem Alltag verkehre ich jetzt nicht ständig bei Hofe, insofern stellt sich diese Frage jetzt nicht in meinem normalen Leben. Ehrlich gesagt, wäre die Anrede erlaucht, aber auch das höre ich im Alltag relativ selten.
Genau, sicherlich auch ganz selten von Ihren Kindern und Ihrer Ehefrau, denn Sie sind verheiratet, genau. Ja, wie wir schon vor ein paar Wochen bei Markus Lanz im ZDF gehört haben, weil Sie bewegen sich gerade wieder auch in vielen Talkshows, bewegen Sie sich als Ehemann, Vater und Bildtextchef nicht nur im Berliner Bürgertum, sondern von Zeit zu Zeit auch sind Sie zu Gast am englischen Hof. Hören wir mal kurz rein, was Sie uns da erzählt haben bei Markus Lanz.
Zunächst muss ich sagen, dass bei Markus Lanz zu Gast zu sein, ist ganz ähnlich wie bei der englischen Königin zu Gast zu sein. Weil auch im englischen Hofe ist es üblich, dass man wartet, bis man angesprochen wird. Das erste Mal dort, beim Abendessen, saß ich dort die ganze Zeit. Erst kam die Vorspeise, dann kam die Hauptspeise. Es zog sich keine Dreiviertelstunde. Ich saß da die ganze Zeit schweigend und dachte schon, was ist denn falsch mit mir und so weiter. Und erst zum Höhepunkt bei der Hauptspeise hat sich die Königin dann endlich zu mir umgedreht. Aber bis dahin war ich schon so nervös, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, was Sache ist.
Also bei uns dürfen Sie sofort sprechen. Alte Werte, auch für Weihnachten aktuell, ist unser Thema. Aber erzählen Sie uns, wie kommt das, dass Sie am englischen Königshof ab und zu Gast sein dürfen?
Zunächst muss ich erzählen, dass ich das nur deswegen gesagt habe, dass Markus Lanz zu Gast zu sein, jetzt ähnlich wie bei der Königin von England zu Gast zu sein, ist, um ihn ein bisschen zu sikieren, um ihn ein bisschen aufzuziehen. Denn ich saß dort, ich glaube 70 Minuten hat jemand ausgerechnet in dieser Sendung und wurde nicht angesprochen. Und das, wie gesagt, hat mich dann erinnert, als mein erstes Mal, als ich neben der Königin von England saß, war es tatsächlich so, dass die Hälfte des Abendessens ich keines Bildes gewürdigt wurde. Und mir ist später gesagt wurde, dass bei den Engländern ist es eben so, dass man die eine Hälfte des Abendessens spricht man nur mit der Person rechts von einem und dann dreht man sich um, nach der Hälfte des Abendessens und spricht dann nur mit der Person links. Das war mir neu. In Europa ist es ja eher, also im kontinentalen Europa ist es eher so, dass man ja versucht, immer mit beiden Gesprächspartnern rechts und links von einem bei Tisch in Austausch zu bleiben. Und was nicht immer einfach ist. Und Engländer haben immer eine sehr rigide Methode, die Hälfte nach rechts, die Hälfte nach links, damit nie jemand sozusagen nicht bespaßt wird oder nicht plötzlich dann alleine da sitzt. Aber warum ich selten oder manchmal in Hofe, wie Sie sagen, verkehre, ist, weil meine Frau nun mal mit dem englischen Königshaus relativ nah verwandt ist. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir vielleicht einmal im Jahr oder wenn irgendein familiärer Anlass ist, tatsächlich dort eingeladen werden.
Natürlich interessiert uns schon so ein wenig, wie ist das bei Hofe? Wie ist die Atmosphäre beim Essen der Queen?
Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, es ist natürlich extrem beeindruckend. Das Einzige, was man damit vergleichen kann, also wenn man in den Buckingham Palace geht, ist der Vatikan. Also wenn Sie zum Vatikan hineingehen, jetzt auch in den Apostolischen Palast, das toppt eigentlich nochmal alles, was jegliche weltlichen Fürsten an Prunk zu bieten haben. Also wenn Sie, ich stelle mir das nur vor, ich habe mich übrigens mal mit der Kuratorin von dem Vatikanischen Museum darüber unterhalten, die da war, als Donald Trump im Vatikan besucht hat. Und die sagte mir auch das ganz ähnlich. Die sagte, kein weltlicher Fürst mit noch so viel Macht, auch nicht der amerikanische Präsident, der über die größte Armee verfügt und den größten Wirtschaftsraum dirigiert, den man sich vorstellen kann. Alle Menschen erblassen vor der Pracht auch des Vatikans. Wenn sie dann durchgehen und nach dem fünften Fresko von Raphael, sind die Leute so eingeschüchtert. Das ist, und das kann man verstehen. Und dagegen muss man sagen, also wenn man den apostolischen Palast vergleicht mit diesen unglaublichen Sälen und dann sehen sie dort die ganzen Schweizer Garden und so, dann ist das schon nicht zu toppen. Dann kommt lange, lange, lange nichts und dann kann man sagen, okay, der Buckingham Palace erinnert da auch ein bisschen daran, von den Prunk und den Uniformen, die Sie dort sehen. Das ist schon beeindruckend. Man kommt dort an und es sind sofort uniformierte Soldaten, die einen dann weitergeleiten von einem Salon zum anderen. Und es hängen die prachtvollsten Bilder an der Wand. Und man nimmt es kaum wahr, weil man geht einfach so durch und möchte eigentlich an jedem Bild und einfach kurz stehen bleiben und sich das anschauen. Und man geht so durch. Aber wie gesagt, vergleichbar ist das nur mit dem Vatikan. Und in dem Fall ist der Vatikan doch nochmal beeindruckender als alles, was man sonst sieht.
Und wie kommt es so, dass Sie auch im Apostolischen Palast zu Gast sind? Ist das Ihrer Mitgliedschaft in der Redaktion der Bild-Zeitung zu verdanken oder doch dem Kontakt von Deutsch zu, oder dass Ihre Schwester ja Deutschlands liebste Fürstin ist, nämlich Gloria von Thurn und Taxis?
Also tatsächlich, ich überlege gerade, der Prälat, der uns vor einem Jahr dorthin geführt hat, der im Vatikan arbeitet und uns tatsächlich letztes Jahr eine private Führung ermöglicht hat. Das war schon, das hatte ich schon absolut meiner Schwester zu verdanken, die ja in Rom lebt und dadurch sehr gute Kontakte zum Vatikan hat. Aber ich glaube, Führungen durch die vatikanischen Museen und auch diese ganzen großen Säle im Vatikan, die kann man sich, glaube ich, auch anschauen, wenn man eine Führung bucht, wie übrigens auch im Buckingham Palast. Ja, diese Räume, die ich vorhin beschrieben habe, sind auch öffentlich zugänglich. Also diese private Führung im Apostolischen Palast, da habe ich selbstverständlich meiner Schwester zu verdanken. Aber soviel ich weiß, ist das nicht etwas, was man nicht auch als Normalsterblicher nicht auch sich organisieren könnte, wenn man in Rom ist. Das glaube ich, ist möglich.
Das sagt Alexander von Schönburg. Er ist unser Gast hier heute in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wir wollen über Tugenden sprechen, über alte Werte, auch für Weihnachten aktuell. Welche Tugenden sollte man denn bei Hof oder auch, wenn man im Vatikan verkehrt, beherrschen?
Naja, also ich glaube, die Tugenden sind universal und ist echt ziemlich egal, ob man im Schützengraben oder im Krankenhaus oder liegt oder bei Hofe sitzt. Tugenden sind etwas, was zu jeder Zeit wichtig ist. Ich glaube, wenn man, wenn Sie mich so konfrontieren damit, was ich alles schon gesehen habe und wie ich im Buckingham Palast verkehrt habe und dann im Apostolischen Palast, dann werde ich, wenn ich mir das anhöre, wenn ich mir selber zuhöre, muss ich sagen, dann ist Demut etwas sehr Wichtiges. Also erstmal und Dankbarkeit. Einfach, wenn ich denke ja, bevor Sie mich jetzt selber darauf angesprochen haben, denke ich eigentlich jeden Morgen darüber nach, wow, schau mal, du lebst ein Leben, in dem du dort und dort verkehrst. Aber wenn sie mich so darauf ansprechen, dann finde ich da eine gewisse Dankbarkeit und auch Demut eigentlich, dass mir das überhaupt vergönnt ist. Vieles, was einem selber selbstverständlich erscheint, wird erst durch die Außenwahrnehmung wirklich, wirklich zu etwas Besonderem.
Mhm. Ihr aktuelles, also Ihr neuestes Buch, das trägt den Titel Die Kunst des lässigen Anstandes. Da habe ich mich so gefragt, neigen wir nicht hierzulande dazu, es mit der Lässigkeit ein bisschen zu übertreiben? Ich denke da nur an Opernbesuche seit Jahrzehnten, was die Kleiderordnung betrifft. Das ist ja kein Genuss mehr für das Auge, von so mancher Inszenierung mal ganz abgesehen.
Da bin ich völlig Ihrer Meinung. Was ich durch dieses Wort Lässigkeit in Verbindung mit Anstand aber betonen wollte, ist mit diesem Missverständnis aufzuräumen, dass gutes Benehmen, Manieren, aber insbesondere Tugenden immer bitter schmecken müssen. Also ich hatte neulich ein Radiointerview auch. Und da fragte mich der Moderator, Ihr Buch heißt doch Die Kunst des lästigen Anstands. Und da sagte ich, nein, das heißt nicht die Kunst des lästigen Anstands, es ist die Kunst des lässigen Anstands. Aber ich mache ihn auch gleichzeitig darauf aufmerksam, dass das Wort lästig in Verbindung mit Anstand ja tief blicken lässt. Es lässt blicken, dass bei uns, im deutschen Kulturraum, muss etwa das Gute, das Schöne, das Tugendhafte muss immer bitter klingen, muss immer anstrengend sein. Aber wir als Katholiken wissen doch eigentlich, dass es um das gute Leben geht. Das heißt, das gute Leben verlangt vielleicht manchmal, dass man sich ein bisschen anstrengt. Es verlangt vielleicht manchmal, dass man ein bisschen Selbstüberwindung an den Tag legt. Aber das Ziel ist ja doch Beatitudo, wie der Lateiner sagt, also das gute Leben. Und das ist nun mal etwas, was uns gemäß ist. Das heißt, auch die 10 Gebote, wenn Sie wollen, sind ja nicht ein Katalog von Verboten, sondern es sind eher eine Gebrauchsanweisung für das gelungene Leben. Also es ist in der Praxis auch sehr störend, wenn sie ihren Nachbarn ständig über den Kopf hauen und ihm Sachen stehlen und so weiter. Sie werden vielleicht für einen Moment dadurch einen Vorteil haben, aber ihr Leben wird dadurch nicht angenehmer und leichter, wenn sie immer nur an sich denken. Also dieser Aspekt ist mir, glaube ich, sehr wichtig, dass Anstand, Tugenden etwas ist, das nicht unangenehm ist, sondern das eigentlich unserer Natur am ehesten entgegenkommt. Und dass manchmal es wichtig ist, sich zwar zu bemühen, aber das Ziel am Ende doch etwas Schönes ist und nicht etwas Anstrengendes.
Und um das zu vermitteln, haben Sie Ihrem Buch den vollen Titel gegeben, Die Kunst des lässigen Anstands, 27 altmodische Tugenden für heute. Warum ein Buch wie dieses?
Also ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir in den letzten Jahren, es ist strittig, wo man da den Anfangspunkt setzt, aber in den letzten 50 Jahren auf jeden Fall sehr deutlich und sehr, sehr, sehr beschleunigt, so eine gewisse kulturelle großes Durcheinander eingesetzt hat. Also ich glaube, dass ein gewisser kulturelle Verfallserscheinungen allenthalben überall zu beobachten sind. Sie haben das vorhin genannt, Sie können das beobachten, wenn Sie in ein Konzert oder in die Oper gehen, wie die Leute sich anziehen. Sie können das aber auch dadurch beobachten, was selber die Stücke, die auf der Bühne überhaupt aufgeführt werden, und zwar was zwischen uns zum Beispiel als Hochkultur gilt. Sie können ja kaum noch in die Oper gehen, ohne, ich weiß nicht, Blut und Grauen konfrontiert zu werden. Alles muss immer hässlich sein, um modern zu sein. Aber Sie können das auch in der Sprache beobachten. Die Sprache ist grober geworden. Sie können jetzt in der politischen Diskussion beobachten. Die Leute sind unversöhnlicher und also diese kulturellen Auflösungserscheinungen und sehen wir eigentlich überall. Und ich wollte mit meinem Buch dem etwas entgegensetzen. Und ich habe eben das Buch bewusst dem Untertitel gegeben, 27 altmodische Tugenden für heute, weil ich glaube, dass weit über das christliche oder konservative Milieu hinaus die Menschen spüren, dass durch diese ganze Fortschrittswahn und durch diese ganze Modernisierungswahn und alles muss neu und der Mensch muss sich alles neu erfinden und wir machen alles neu, von der Sexualität bis zu allem eigentlich, jeden Lebensbereich, die Menschen eine Sehnsucht spüren nach dem Altmodischen, nach dem Bleibenden, nach dem Zeitlosen. Das heißt, in einer Zeit der kompletten Auflösung von allen Traditionen, von allen Sitten und Gebräuchen, gibt es eben auch diese Gegensehnsucht nach dem Bleibenden. Und ich glaube, diese Sehnsucht sehen wir auch überall. Es wird zwar löst sich unsere Kultur in einer unglaublichen Geschwindigkeit aus und alles, was gestern noch galt, wird heute in Frage gestellt, aber gleichzeitig sieht man allenthalben eine Sehnsucht nach bleibenden Werten. Und das wollte ich mit meinem Buch sozusagen unterstützen. Also wir finden uns, wenn Sie so wollen, in einer Art Kulturkampf im Moment. Und auch uns Christen weht ja der Wind ziemlich heftig ins Gesicht. Und in so einem Kulturkampf, der sich eben äußert, auf die unterschiedlichsten Weisen, eben im Alltag banal durchs Benehmen, bis in der Kultur, dass Subkultur plötzlich Hochkultur wird, bis in die Kirche hinein. In diesem Kulturkampf gilt es, auf der richtigen Seite zu stehen. Und ich möchte mit diesem Buch eben einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die richtige Seite ein bisschen den Rückenwind beisteuern.
Und in der Tat, das Buch greift weltliches Denken auf, ohne dass sie unterlassen, auf den Ursprung alles Seins und allen Lebens auch immer wieder hinzuweisen. Ich sage mal auch leger auf das Handbuch für uns Christen, nämlich auch die Heilige Schrift und unsere christlichen Wurzeln und Werte. Also lässig geschrieben, legerer Stil das Buch, aber doch mit ernstem Inhalt, also auch christlich verwurzelt. Also die Kunst des lässigen Anstandes.
Ist eigentlich nichts anderes, wenn Sie so wollen, als ein Einmaleins unserer Wertevorstellungen. Ich glaube, wir einerseits beklagen die Leute ständig, dass es keine Leitkultur gibt. Andererseits sind die Leute aber auch seltsam scheu, so eine Leitkultur zu formulieren. Und für uns Christen ist das eigentlich ziemlich klar. Unsere Leitkultur ist 2000 Jahre abendländische Kultur und Werte und Tugenden, die Tugendlehre liegt uns ja vor. Thomas von Aquin hat das ja alles schon formuliert, und mir geht es darum, diese zeitlosen Tugenden für die heutige Zeit zu formulieren. Mhm. Ich glaube, die Tugenden sind immer zeitlos, aber es ist unsere Pflicht, sie immer wieder neu zu formulieren, immer wieder neu zugänglich zu machen, immer wieder neu den Ohren des jetzt lebenden Menschen zugänglich zu machen. Und ich glaube, die wenigsten Leute werden sich jetzt mit Thomas von Aquin, mit den Originalschriften befassen. Und ich versuche eben Thomas von Aquin, beziehungsweise Josef Piepert, der kongenial quasi auch wieder ins Heute übersetzt hat, das wieder heute zugänglich zu machen. Das Einmaleins unserer Tugenden, unseres abendländischen Wertesystems. Im Grunde ist mein Buch nichts anderes als sozusagen dieses Einmaleins nochmal so modern zu formulieren, dass es den heutigen Menschen zugänglich ist.
Jetzt ist im Untertitel ein Begriff, mit dem wir im Allerweltssprach gebraucht, das benutzt man einfach nicht so, dieses Wort. Nämlich, Sie sprechen da von Tugenden. Vielleicht, dass wir uns da nochmal bewusst machen, was sind denn eigentlich Tugenden und was ist es Ihnen denn dann dabei auch wichtig, dass es erhalten bleibt? Denn ich denke, Anstand haben wir, die wir vor 50 Jahren auch noch erzogen wurden, das haben wir doch zu Hause beigebracht bekommen. Ich dachte mir auch, als ich den Titel gelesen habe, muss man wirklich darüber schreiben, das lernt man doch zu Hause. Aber wohl nicht.
Ich glaube, es ist wie bei allen Dingen, natürlich hat man das irgendwann mal gehört und man und Tugenden, Glaube, Liebe, Hoffnung und dann Mut und Tapferkeit und Klugheit, das sind alles Dinge, die einem beigebracht worden sind, aber ich glaube schon, und dazu ermahnt ja gerade die Zeit vor großen Feiertagen, also vor Ostern und vor Weihnachten, dass man so ein bisschen Inventur macht und dann wirklich fragt, welche Tugenden ist ja so ein bisschen wie Sport. Es ist, schauen Sie, das Wort Tugend an sich, da steckt es eigentlich schon drin. Das lateinische Wort ist Virtus. Und wenn wir vom Deutsch, wenn wir heute sagen, jemand spielt virtuos Tennis oder er spielt virtuos Klavier, dann klingt da eigentlich schon eine Wahrheit an, die uns allen geläufig ist, nämlich, dass man nur dann gut Klavier spielen kann und nur dann gut Tennis spielen kann, wenn man es auch übt. Und durch die Übung wird das, was vorher schwer war, plötzlich leicht. Ich sage jetzt mal bei den banalen Dingen, freundlich sein, dankbar sein im täglichen Umgang mit denen, natürlich ist es einfach, mit seinen Freunden freundlich zu sein, aber es wird schon schwieriger, wenn man mit Leuten freundlich ist, zum Beispiel, die einem auf die Nerven gehen, die einen langweilen, die einem auf die. Jetzt wäre es zum Beispiel eine Tugendübung, besonders freundlich mit denen zu sein, von denen man nichts wissen will, die einen vielleicht auf die Nerven gehen, die man nicht so mag. Also, das ist eine Tugendübung. Und ich glaube, derjenige, der von sich sagt, ja, das habe ich alles schon gelernt, das brauche ich, der ist, glaube ich, das ist ein besonders armer Fall. Ich glaube, das wissen auch wir als Katholiken insbesondere, dass wir nie Perfektion auf dieser Welt erreichen können. Aber wir müssen zumindest danach streben und wir müssen immer wieder uns selbst klar machen, dass wir sündhaft und fehlerhaft ist. Also wer sagt, ja, ich brauche so ein Buch nicht, ihr habt Tugenden schon als Kind gelernt, der ist doch eigentlich verloren, weil der einfach nicht einmal mehr weiß, dass er sich noch ein bisschen strecken muss und dass er an sich arbeiten muss. Und gerade wie gesagt, eine Zeit vor Weihnachten ist ja, abgesehen von diesem ganzen Kitsch und was ja auch wunderschön ist, diese ganze Vorfreude und dass alles nach Zimt riecht und ich weiß, das ist ja alles wunderschön, aber es ist ja doch ein bisschen mehr, es ist ja auch eine sehr ernste Sache, diese Vorbereitung auf das Kommen des Herrn und das Kommen des Herrn verweist ja nicht nur auf das Christkind und auf die Szene in Bethlehem, sondern das Kommen des Herrn verweist auch auf das eigentliche Kommen des Herrn am Ende aller Zeit. Und ich war vor ein paar Tagen, das passt auf paradoxe Weise eigentlich zur Adventszeit, ich war vor ein paar Tagen bei einer Beerdigung und anschließend ein Requiem und das war im alten Ritus und da knallte einem erstmal dieses Dies Irae um die Ohren. Das ist die eigentliche Ankunft des Herrn und das ist auch das Ende aller Zeiten und das ist ernst. Und ich war eigentlich sehr dankbar. Ich habe erst gedacht, das passt jetzt gar nicht zu Advent. Da möchte ich Klingglöckchen, Klingelingeling und nicht Dies Irae hören. Mhm. Aber beim zweiten Mitlesen der Worte von Dies Irae war mir dann schon klar, nein, auch darum geht es an Weihnachten.
Alte Werte auch für Weihnachten aktuell. Unser Thema heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Alexander von Schönburg. Er ist unser Gast. Wir haben ihn eingeladen. Aufgrund seines neuen Buches, Die Kunst des lässigen Anstandes, 27 altmodische Tugenden für heute. Einen Namen haben Sie sich gemacht, unter anderem durch Ihr Buch. Es war Spiegel-Bestseller, Die Kunst des stilvollen Verarmens. Wir können aber auch noch etwas lesen über die lästigen und überflüssigen Dinge. Da haben Sie ein Lexikon erstellt oder die hohe Kunst des Feierns. Also es gibt einige Bücher, wenn man so ein bisschen wissen möchte, wie man sich verhält oder alles über Könige, was man schon immer wissen wollte, über Königshäuser und nie zu fragen wagte. Ja, Weihnachten, das Fest der Liebe und eine wunderbare Gelegenheit, im Kleinen die Welt besser zu machen und den Tugenden Raum zu geben. Herr von Schönburg, was sind vorbildliche Haltungen und Handlungen, ja, die sich gerade an Weihnachten zeigen sollten?
Also, wir haben vorhin geredet kurz über Demut und Dankbarkeit. Ich glaube, das sind zum Beispiel Tugenden, die man sehr wohl alle Tugenden sind natürlich in der Vorweihnachtszeit dick, aber ich glaube, Dankbarkeit ist, wir haben vorhin darüber gesprochen, ist, glaube ich, eine sehr wichtige. Was ich finde wichtig ist, ist auch Mut. Also ich glaube, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass uns so als Christen so der Wind so ein bisschen ins Gesicht bläst. Und ich glaube, in so einer Zeit ist gerade für uns Christen wichtig, eben auch Mut zu zeigen. Und zu diesem Mut zu zeigen gehört eben, da fallen mir viele Dinge ein, aber dazu gehört zum Beispiel auch in der Diskussion seine Meinung zu äußern und nicht kleinlaut zu sein, sondern seinen Standpunkt zu vertreten, auch gegen Gegenwind. Und ich meine, ich weiß nicht, kommt auch ein bisschen auf die Lebensumstände drauf an, aber ich bin überzeugt, dass jeder in seinem Umfeld Möglichkeiten hat, mehr oder weniger mutig zu sein und mehr oder weniger mutig auch die Positionen der Kirche zu vertreten. Und das wird immer schwerer, finde ich. Also,
oder auch mutig, Christus ein Gesicht zu geben, zur Nachbarin zu gehen und ihr frohe Weihnachten zu wünschen, die sonst vielleicht immer nicht grüßend oder mit gesenktem Haupt an einem vorbeigeht.
Das ist eine egal wo man hinschaut, könnte man eigentlich Mut im Großen und im Kleinen erkennen. Ich glaube, zum Mut gehört zum Beispiel aber auch dazu, zugeben zu können, dass es einem selbst nicht gut geht. Also zum Beispiel, neulich hat der Johannes Hartl etwas getwittert, ein Foto online gestellt, was mich total beeindruckt hat. Da stand drüber, glaube ich, auf Englisch, Pride is a prison, also Stolz ist ein Gefängnis. Und dann auf der linken Seite waren so Denkblasen, wie man sich fühlt, und rechts davon stand, was man in Wirklichkeit sagt. Und auf der linken Seite standen dann solche Dinge wie, ach, bleib doch, oder mir geht's gerade nicht gut, oder ich bräuchte gerade Hilfe, oder ich vermisse dich. Und auf der rechten Seite stand dann die Dinge, die man in solchen Fällen für gewöhnlich sagt, nämlich, mir geht's gut, alles bestens, alles gut, tschüss, tschüss, weißt du, so. Und da musste ich daran denken, auch das ist Mut, zu sagen, ja, Hilfsbedürftigkeit zum Beispiel zu zeigen. Also wir wollen immer gut dastehen, wir wollen immer eine gute Figur machen. Das ist, einerseits wird man sagen, das ist doch richtig so, die Zähne zusammenbeißen und keine Schwäche zeigen, aber im Grunde ist Schwäche, keine Schwäche zeigen, eigentlich eine Form von eigentlicher Schwäche. Und wirkliche Stärke kann zum Beispiel, und daher auch Mut, kann bedeuten, seine Schwächen anzusprechen, zu sagen, ja, ich bräuchte jetzt Hilfe zum Beispiel. Also egal, wie wir hinschauen.
Ich möchte, dass ihr Weihnachten kommt. Ich möchte, es tut mir leid, dass ich jetzt im Seniorenheim vielleicht alleine bin und nicht mit euch am Heiligabend oder am ersten Weihnachtsfeiertag das schöne Festessen genießen kann.
Ja.
Auch das.
Also dieses nur keine Schwäche zeigen, das ist ganz tief auch in unserer, gerade auch bei uns Deutschen, natürlich so tief drin in unserer Erziehung. Und wir glauben, das ist dann eine Tugend, dass wir sagen, keine Schwäche zeigen. Aber ist Schwäche zeigen vielleicht tatsächlich dann die eigentliche Stärke? Also wer keine Schwächen zeigen will, geht mit eingezogenen Schultern durch die Welt eigentlich, den Blick immer so ein bisschen nach unten gerichtet, immer vor allem bereit, Unannehmlichkeiten aus dem Weg zu gehen, um eben nicht verletzt zu werden. Und das Gegenteil ist, also wer aufrecht und mit geradem Blick durch die Welt geht, sagt damit ja eigentlich, ja, Ich bin verletzbar, aber ich fürchte keine Verletzungen. Das ist eine sehr interessante, also uns war eigentlich das, was uns beigebracht wurde, keine Schwäche zeigen. Also gut, wir kennen ja auch den Satz von Paulus, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Allein darüber lohnt sich nachzudenken. Über
Schauen wir
diesen
in die.
einen Satz, was.
Genau, vielleicht an dieser Stelle ganz kurz, liebe Zuhörer, dass die Tonqualität, die bitten wir zu entschuldigen, auch wenn es so aussieht, als ob wir uns manchmal gegenseitig ins Wort fallen. Das kommt einfach durch die Verzögerung, weil wir haben eine Handyzuschaltung. Es hat über Festnetz leider nicht geklappt, eine Leitung nach Berlin aufzustellen. Aus Berlin ist uns Alexander von Schönburg zugeschaltet. Er ist Autor des im Spätherbst erschienenen Buches Die Kunst des lässigen Anstands. Sicherlich kennen ganz viele Menschen seine Schwester. Ich nenne sie gerne liebevoll eine von Deutschlands beliebtesten Fürstinnen, nämlich Gloria von Thurn und Taxis. Und ja, wir sind deswegen auf sie aufmerksam geworden, auch wegen ihres neuen Buches und weil sie sich auch bei uns gemeldet haben, zur Rückmeldung gegeben haben zu einer unserer Sendungen. Als ich sie das erste Mal getroffen habe, haben sie auch gleich gesagt, Radio Horeb, ihr Lieblingssender. Das freut einen natürlich. Wir sprechen gleich weiter mit Alexander von Schönburg. Liebe Zuhörer, alte Werte, auch für Weihnachten aktuell, das ist unser Thema. Und ich sage schon mal auch die Hörertelefonnummer, weil auch heute können Sie natürlich mitsprechen. Welche Werte sind gerade Ihnen an Weihnachten wichtig? Was waren auch vielleicht Traditionen, die Sie gelebt haben früher, die Sie auch heute noch in Ihren Familien leben, in Ihrem Leben überhaupt leben, auch mildtätig sein für Menschen, die hilfsbedürftig sind. Wir haben eben schon gehört, es bedarf auch des Mutes zu zeigen, dass man hilfsbedürftig ist. Auch Jesus Christus ist nicht als gestandener Mann hier auf die Erde gekommen, sondern erstmal schwach, klein, absolut hilfsbedürftig als Kind in der Krippe. Beten wir ihn an in ein paar Tagen. Sie können uns anrufen, die Nummer 089 517 008 008. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen, liebe Zuhörer, und dann noch gleich weiter mit Ihnen, Alexander Graf von Schönburg. Ich grüße Sie herzlich zur Lebenshilfe. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, anders als im Programm. Angekündigt ist heute Alexander von Schönburg zu Gast. Alte Werte, auch für Weihnachten aktuell, unser Thema der Sendung. Er hat ein Buch geschrieben, wo er über Tugenden schreibt. Und er sagte vorhin schon, ja, Tugenden, sie müssen nicht bitter schmecken, sondern Tugenden sind eine Gebrauchsanleitung für ein gelingendes Leben. Jetzt bin ich gespannt auf das Gespräch. Weiter mit Graf von Schönburg und auch mit Ihnen, liebe Zuhörer, Jürgen Paulik. Sie haben uns angerufen aus Herzogenaurach. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, hier ist Jürgen Paulik. Ich freue mich sehr, dass ich zu Wort kommen kann. Ich will auch mit ganz kurzen und prägnanten Worten mein Verhältnis bzw. mein Empfinden dazu ausdrücken, indem ich sage, wir hätten viel, viel weniger Leid in der Welt und viel, viel mehr Frohsinn, wenn wir der Leitkultur der Botschaft Jesu und seines Evangeliums folgen würden. Das wollte ich mit ganz kurzen Worten sagen.
Dankeschön, Herr von Schönburg.
Ja, danke für den Zwischenruf. Na, selbstverständlich ist das etwas, dem wir hoffentlich alle zustimmen müssen. Und ich mache mich natürlich traurig, wenn ich darüber nachdenke, dass das auch im Politischen natürlich stimmt. Wenn man sich überlegt, im Alltag unter jedem stimmt das, aber das stimmt ja auch für die Staaten. Wenn man sich überlegt, in welchem Zustand im Moment die Europäische Union ist, gegründet wurde die Europäische Union sehr wohl bewusst fußend auf den christlichen Werten, und die Gaulle und Adenauer und Gaspari und Schuman, die sind dann, die sind auch noch gemeinsam in die Kathedralen gegangen und haben gemeinsam Messen gefeiert, und die Europäische Union wurde ganz feste gegründet auf dem christlichen Wertekanon, und das wurde dann immer über die Zeit immer weiter vergessen und am Ende sogar geleugnet. Und heute haben wir ein Europa vor sich, was eigentlich dieser Wurzeln eigentlich längst versucht zu entledigen. Und die Leute, die heute die Europäische Union am lautstärksten propagieren, Christen heißen eigentlich Leute, die mit Religion oder mit den Wurzeln, auf die Ideen, auf die das mal gegründet wurde, nichts mehr am Hut haben. Und das ist eigentlich traurig und schade. Aber es gibt zu jeder Entwicklung eben eine Gegenentwicklung. Es gibt auch eine Rückbesinnung auf das Christliche. Ich finde, in manchen Ländern, ich finde gerade in Frankreich, aber auch in Amerika, sieht man, wie das Christliche eigentlich mit Wucht zurückkommt. Ich sehe viele junge Leute, die sich Bewegungen anschließen, ob das Loreto ist oder ich sehe diese Dynamik, die plötzlich in einem Gebetshaus in Augsburg entsteht, weil diese Mehrkonferenz, die man sich mit ein paar Handvoll Leuten angefangen hat, inzwischen 12.000 Leute dort, junge Leute dorthin gehen. Also ich sehe, einerseits sehe ich, glaube, sehen wir diesen Abfall von christlichen Werten und von christlichen Koordinatensystemen, aber gleichzeitig sehen wir auch, dass es mit Wucht zurückkommt. Also jede Entwicklung hat eben auch eine Gegenentwicklung. Das ist eben schön. Und in diesem, ja, ich sagte vorhin, wir sind in einem Kulturkampf, und in diesem Kulturkampf ist es wichtig, auf der richtigen Seite zu stehen.
Herr Paulik.
Ja, ganz kurz nochmal. Ich wünsche mir also ein Europa, das auf dem Fundament christlicher Werte ruht, eine Strahlkraft entwickelt, die angrenzende und weit entfernte Regionen dieser Welt erreicht und somit dem Frieden dient, nach dem sich doch alle Menschen und Völker dieser Welt sehnen.
Und dafür,
vielen Dank.
Ja, und dafür beten wir gemeinsam, auch wenn wir in die Krippe schauen, jetzt in ein paar Tagen. Dankeschön, Herr Paulik.
Vielen herzlichen Dank auch. Gutes Gelingen für Ihre Sendung.
Danke.
Danke.
Auf Wiederhören. Aus Güssen ist nun Frau Güssen aus Köln ist nun am Telefon. Grüß Sie gerade.
Ja,
guten Morgen.
Gott. Guten Morgen. Ein sehr, sehr wichtiges Thema, was Sie jetzt behandeln. Leider sind unsere Medien, besonders ich spreche Fernsehprogramme, da wird vorgeführt der Verfall aller Sitten und alles Anstandes. Es wird eben Gewalt verherrlicht, es wird Egoismus verherrlicht. Das ist ein ganz, ganz schweres Problem. Und alle positiven, also Sachen mit Anstand, Würde, Sitte, das wird komplett gestrichen. Ja. Und das gilt als Schwäche und das gilt als ja unmodern. Und für mich ist eigentlich wirklich, was ich schon immer gesagt habe, der Grund für den Verfall unserer Kultur und unseres ist der Abfall wirklich von Gott. Wem bringt man denn heute noch Ehrfurcht? Ehrfurcht, das Wort, das ist so unmodern, dass man Respekt und Ehrfurcht zu leben, ja, das erfordert ja das Christentum. Und wir leben eben in einer leider gottabgewandten Zeit. Und ich bete jeden Tag für Europa, für Deutschland, dass sich das ändert. Und wenn er schon sagt, dass die Jugend jetzt, das ist ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass diese Konsumgesellschaft, dass sie gar nicht mehr wissen, was Weihnachten ist, überhaupt nicht. Nur die Geschenke und je mehr, je besser und den Anstand zu sagen, das ist Gott, der geboren wird. Und da eine Demut, also die Demut gilt ja auch schon als vollkommen veraltet. Und da bin ich sehr dankbar, dass Sie diese Sendung bringen, denn Sie brauchen nur mit dem Zug fahren oder in den Klassen zu gucken, eine Höflichkeit den Lebenslehrern gegenüber und Respektspersonen auch den Eltern gegenüber, wie manche Kinder mit den Eltern sprechen. Das ist so respektlos, ja. Also das wird in den Medien gefördert.
Dankeschön, Frau Güssen. Und jetzt haben wir ja mit Herrn von Schönburg jemanden, der sich auch mitten in der Welt bewegt, als Mitglied der Chefredaktion der Bild-Zeitung, Textchef. Wie geht es Ihnen da in dieser Welt auch der Medien, in der Sie sich ja auch bewegen, Herr von Schönburg?
Also ich stimme Frau Güssen erstmal vollkommen zu. Das ist, wäre absurd, da die Augen zu verschließen, dass die Medien uns ständig versuchen, alte Tugenden und alte Ideale lächerlich zu machen und nur Spaß und Konsum und Selbstverwirklichung als die ultimativen Ziele unseres Lebens darzustellen. Aber auch da sehe ich Hoffnungsschimmer, weil ich auch da Gegenzeichen sehe. Also ich muss, wenn ich daran denke, an die Filme, die ich zuletzt gesehen habe, da sind, spüre ich auch, so wie ich das in meinem Buch tue und versuche, dieser Sehnsucht nach den alten Tugenden eine Stimme zu verleihen, spüre ich, dass ich da überhaupt nicht alleine bin, sondern dass es da ein absolutes Unbehagen quer durch die Kultur gibt und auch in den Medien, auch bei Medienschaffenden gibt, über diese vollkommen entwurzelte, gottabgewandte und letztlich lebensabgewandte Spaß- und Konsumgesellschaft. Ein Beispiel. Denn ein Film wie A Star is Born mit Bradley Cooper und Lady Gaga, würde man sagen, von außen betrachtet, ach, da geht's um so eine Promi-Geschichte, irgendjemand wird zum Star werden. Und wenn Sie sich diesen Film anschauen, ist es ein zutiefst altmodischer Film, in dem es um ewige Liebe geht, und zwar um Liebe über den Tod hinaus. Und nicht um die Liebe, wie sie in den letzten 20, 30 Jahren propagiert wurde, dass es eine konsumistische Liebe ist, es geht ums Nehmen und so. Sondern in diesem Film geht es um das Geben. Und ich habe den Film jetzt dreimal angeschaut. Ich wollte auch mal, dass meine Tochter es sieht. Ich habe ihn einmal mit meiner Frau angeschaut, einmal mit meiner Tochter und einmal nochmal mit Freunden. Und ich muss sagen, ich wäre verblüfft. Ich glaube, so ein Film, ein so altmodischer Film, der so viel altmodische Tugenden transportiert, wäre noch vor 20, 30 Jahren, zumindest in Hollywood, nicht möglich gewesen. Und jetzt sind wir in einer Zeit, da ist sogar eine Szene drin, wo Gott eine Rolle spielt. Und man sieht bei einem Konzert, ist dann plötzlich Lady Gaga, immerhin der größte Popstar unserer Zeit, fest sich mit all ihren Leuten, mit denen sie auf der Bühne steht, an die Hand und sie machen ein gemeinsames Gebet. Ich muss sagen, vor 20, 30 Jahren wäre so etwas nicht möglich gewesen. Oder es wäre ein christlicher Spartenfilm gewesen. Aber dass sich jetzt die größten Popstars unserer Zeit bemüßigt fühlen, so einen altmodischen Film zu machen, in dem sogar Beten drin vorkommt, finde ich fantastisch. Ein anderes Beispiel. Lady Bird, ein Film von einer ganz jungen Regisseurin, also aus einer Generation, die noch nicht so verdorben ist, wie sage ich mal, die Regisseure, die jetzt um die 50, 60, 70 sind, so komplett dieser Generation der Gottabgewandten und so weiter angehören, sondern die ist jetzt eine Nachwuchsregisseurin, Greta Gerwig, die ist so Ende 20. Ihr erster Spielfilm, Lady Bird, kriegt sofort von Hollywood 5 Nominierungen für den Oscar. Man schaut sich diesen Film an und es geht um ein junges Mädchen, die auf eine katholische Schule geht in Sacramento, in der Provinz von Kalifornien, und all das ablehnt. Die Nonnen findet sie schrecklich und die Schule findet sie schrecklich, und dann wird sie irgendwann zur Karriereberatung gebeten. Und dann wird sie gefragt, was für eine Uni möchtest du gehen? Dann sagt sie, auf gar keinen Fall eine katholische Uni. Und so ist, und dann sagt sie zu ihrer Mutter, sie will unbedingt weg aus der Provinz, sie will unbedingt dorthin, wo die freien Geister sind, an der Ostküste Amerika, eines dieser großen Universitäten, wo die freien, liberalen Menschen sind. Sie möchte raus aus der Provinz und in die große Stadt. Und ohne zu viel vorwegzunehmen, der Film endet damit, dass sie es tatsächlich schafft. Sie kommt aus der Provinz raus, sie kommt nach New York und sieht plötzlich, wie leer und verkommen die Menschen dort sind, dass sie überhaupt keine Ideale haben, überhaupt keine Tugenden kennen, und geht in dieser großen Stadt plötzlich an einer Kirche vorbei, hört dort einen Chor, der einen Gotteslob dort singt, geht in die Kirche hinein, kriegt eine Träne in den Augen, kommt aus der Kirche heraus, ruft ihre Mutter an und versöhnt sich mit ihrer Mutter und fängt plötzlich an, voller Dankbarkeit über ihre Mutter zu sprechen, mit der sie immer eine schlechte Beziehung hatte. Und dann fällt der Vorhang, ist der Film. Also ein Mädchen, das sich versöhnt mit ihren kulturellen Wurzeln und mit all dem, auch dem christlichen Tugendkanon, von dem sie sich als Kind oder als Jugendliche versucht hat, abzuwenden. Ein solcher Film, höchst konservativ, eigentlich zutiefst katholisch, und selbst die Nonnen kommen dahin gut weg. Ich denke mir, dass es solche Filme gibt, ja gut, schön und gut, aber dass so ein Film plötzlich 5 Oscar-Nominierungen bekommt, ungewöhnlich. Vor 20 Jahren wäre so ein Film im Giftschrank versteckt worden oder überhaupt nicht in die Kinos gekommen, weil du gesagt hast, das ist uncool, man will auch wenn eine Nonnenschule gezeigt wird oder eine kirchliche Schule gezeigt wird, dann muss gefälligst gezeigt werden, dass dort Missbrauch stattfindet. Die Nonnen in diesem Film werden gezeigt als Menschen, die dieses junge Mädchen unterstützen, auch in ihrer Kreativität. Die Nonnen sind gezeichnet, auch die Priester in diesem Film gezeichnet, mit unglaublich viel Liebe und Zuneigung, vor 20 Jahren unmöglich gewesen. Also ich will damit nur sagen, mit diesem langen, langen Exkurs über diese zwei großen Hollywood-Filme, dass es gibt in der Gesellschaft, quer durch die Gesellschaft, eine nach all diesen Jahren der Tabula Rasa, nach all diesem Abholzen und Tohuwabohu, was wir erlebt haben, dass nichts mehr gilt und alle Tugenden aus dem Fenster geworfen werden und alles, was unsere Eltern und Großeltern gesagt haben, uns gelehrt haben, aus dem Fenster geschmissen worden sind, kommt plötzlich eine Generation von Schriftstellern, von Künstlern, von Studenten, von ganz normalen Menschen, die auf die Straße gehen, in Manif Poitou in Frankreich, und plötzlich sich nach Tugenden wieder sehnen, nach Religiosität wieder sehnen, nach Christus in ihrem Leben sehnen und plötzlich erkennen, dass Konsum und Spaß und Selbstverwirklichung, all die Ideale, die uns die Konsumgesellschaft oder die moderne Gesellschaft als Ideale vor die Nase geführt hat, dass die nicht erfüllend sind, weil sie leer sind. Und das sagte ich ganz am Anfang. Diese Message von meinem Buch, dass die Tugenden eigentlich eine Gebrauchsanweisung für das gelungene Leben sind, das spüren die Menschen, weil das andere, was ihnen verheißen worden ist, Spaß, Konsum, Selbstverwirklichung, lässt sie leer zurück. Und es gibt diese Sehnsucht zurück danach. Und da gilt es, das zu befeuern und mitzumachen. Und wir dürfen auch nicht den Fehler machen, aus lauter Kulturpessimismus immer nur das Schlechte zu sehen, sondern wir müssen die guten Beispiele sehen. Wir müssen vor allem selber das Gute vorleben. Wenn wir sagen, wir müssen Treue, Dankbarkeit, Respekt vorleben. Wenn wir den Schaffner selber anraunzen, weil die Bahn zu spät ist, statt dem Schaffner, der überhaupt nichts dafür kam, in die Bahn zu spät kam, wenn wir den selber anraunzen, wir müssen selber durch unser Leben strahlende Beispiele sein. Und theologisch ausgedrückt, wir müssen selber Abbild von Jesus in der Welt sein und haben dadurch jeder von uns die Möglichkeit, die Welt ein Stück besser zu machen und die Menschen dann auch, wie Sie vorhin sagten, Beispiel sein. Die Leute sollen nach Europa schauen, als ein Kontinent, der strahlt, weil wir eben fußen auf abendländisch-christlichen Idealen, die unser Leben, unser Land, unsere Länder, unsere Art zu denken und zu leben attraktiv macht.
Dankeschön. Frau Güsken, Sie haben uns angerufen. Danke, dass Sie haben über den Medienverfall gesprochen, den Sie beobachten und dass Egoismus verherrlicht wird. Aber jetzt haben wir gehört, es gibt auch noch andere Strömungen. Coolness haben Sie kurz erwähnt, am Zug stehen und gelassen warten, dass er kommt, anstatt gleich vielleicht Zornesausbrüche zu bekommen. Also, danke für Ihren Anruf, Frau Güsken. Eine Hörerin hat uns erreicht. Sie möchte anonym bleiben. Ich grüße Sie herzlich.
Guten Morgen. Ich möchte nur sagen, dieses Gott, dieses Göttliche in mir, in jedem Menschen, dieses Gute in mir, wenn ich daran nicht mehr glaube, in mir, dann kann ich es auch nicht glaubhaft machen, dass ich erst mit mir, an das Gute in mir, an Gott in mir, damit in Versöhnung komme. Da ist ja der Anfang. Und wenn diese Eingabe nicht gegeben ist, und dieser Eindruck nicht gegeben ist, den kann ich. Und dann wird all das andere nur machen, irgendwo sein, aber im Grunde herzlos. Ich muss erst in meinem Herzen festgemacht werden, um das entsprechend des Eindrucks auch ausdrücken zu können. Dann ist es von Herzen. Und dann ist es kein Machen, sondern dann ist es ein Sein. Dann ist es in dieser Liebe und aus dieser Liebe sein. Das andere Machen kommt mir so vor, wie Paulus sagt, und würde ich alles Mögliche machen, hätte ich aber die Liebe nicht, dann nützte es keinem, nämlich niemandem etwas. Nämlich diese Liebe Gottes in mir, aus der heraus ist das Gute nur möglich. Und bezüglich Tugenden ist für mich einfach, Tugenden müssen durchlitten sein, um zu Tugenden zu werden. So wie, dass ich demütig bin, dafür muss ich vorher gedemütigt sein. Um geduldig sein zu können, muss ich vieles ertragen haben, wo meine Geduld gefordert wurde, was geschult wurde. Von daher denke ich, Ja, das möchte ich einfach nur sagen. Danke.
Wunderbare Gedanken. Dankeschön, Herr von Schönburg.
Wunderbare Gedanken. Ja, und da klingt mir auch das an, worüber wir vorhin geredet haben. Es ist eben eine Tugenden sind Übungssache. Das hat man nicht und hat, oder es ist nicht so, dass man die hat oder nicht hat, sondern du musst jeder im täglichen üben. Und das geht eben nur Stück für Stück. Und ich musste noch an etwas anderes denken, gerade als die Hörerin sich gerade gemeldet hat. Ja, Liebe, das ist klar. Ohne Liebe ist alles nichts. Und wenn wir alle Geheimnisse der Erde wüssten, wie es bei Paulus heißt, wenn wir alles wüssten und wir hätten die Liebe nicht, dann ist alles nichts. Und ja, aber da muss man, um das wirklich zu verinnerlichen, um das wirklich zu kapieren, und das finde ich, also fällt mir in meinem täglichen Leben nicht immer leicht, ich muss mich immer wieder darauf neu besinnen, ist erstmal, dass wir alle persönlich von Jesus geliebt sind. Und das sich immer wieder klar zu machen. Also ich kenne das von mir, dass ich mich nie gut genug fühle oder nicht immer versuche, ich müsste es allen recht machen und so eine gewisse Unruhe komme. Und diese Unruhe fällt weg, wenn ich vom Allerheiligsten zur Ruhe komme und diese Strahlen fast körperlich auf mir spüre und wirklich dieses Gefühl mir wachrufen kann, ich werde geliebt. Nur dann kannst du auch selber Liebe sein. Wenn du im Innersten weißt, dass du, wie du bist, auch mit deinen Defiziten und mit deinen Fehlern und mit deinen Sünden geliebt bist. Und deswegen vielleicht ist das schönste Glaubensbekenntnis eigentlich dieses Kinderlied, weißt du, wie viele Sternlein stehen? Weil da kommt dieser wunderschöne Satz, der Satz vor, kennt auch dich und hat dich lieb. Also dieses können wir fast wie in einem Satz lesen, wie so in einem Wort lesen. Kennt auch dich und hat dich lieb. Das ist diese, eigentlich ist es ein kennt auch dich und hat dich lieb. Wenn man sich das wirklich in seinem Herzen hat, dann ist schon viel gewonnen. Aber ich kenne es oft von mir, dass ich mich erst wieder darauf besinnen muss oder erst wieder die Ruhe vom ausgesetzten Allerheiligsten brauche, um mir diese Letztversicherung zu holen. Also ein Freund von mir nennt das manchmal Strahlentherapie. Man setzt sich eben vor das Allerheiligste und lässt sich einfach lieben.
Ja, danke schön auch für Ihren Anruf, liebe Hörerin. Das Gute im Menschen vom Machen wollen, vom Kopf her in das Sein kommen, ins Herz kommen und dass das, was man tut, eben von der Liebe, mit der Haltung der Liebe getan wird. Alles Gute auch für Sie und möge das Licht, das Strahlen, das liebliche Licht der heiligen Nacht ihr Leben durchfluten und strahlen. Das sind nämlich wichtige Stichworte, über die ich auch unbedingt heute noch mit Ihnen reden wollte, hier in der Lebenshilfe Alte Werte, auch für Weihnachten aktuell. Über Tugenden wollten wir sprechen, aber die eine Haupttugend ist ja der Liebe ein Gesicht zu geben. Frage, was halten Sie für gute Gelegenheiten, gerade an Weihnachten, dieses Geliebtsein, diese Gotteskindschaft? Wir sind ja alle Kinder Gottes, das auch Menschen einfach zu vermitteln, weil wir sind ja nun mal Gesellschaftswesen.
Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich finde, mir fällt das schwer, in meinem eigenen Leben mir immer wieder wachzurufen, geschweige denn es anderen zu vermitteln. Also ich glaube, das Wichtigste in diesem Zusammenhang, was mir am meisten hilft, sind die Sakramente und wirklich dieses, wirklich versuchen, sein körperlich und nicht nur geistig, sondern auch wirklich physisch verbunden zu sein zu dieser Liebesquelle, weil man nur dort wirklich diese Chance hat, diese Liebe wirklich zu kapieren auf einer ganz tiefen Ebene und nicht nur, um sie zu wissen im Kopf. Und das verlangt für mich, also ich finde, das ist nicht einfach und es ist vor allem, finde ich, nicht einfach in der Weihnachtszeit, es ist fast einfacher in der Osterzeit, wo alles so ein bisschen auch durch die Fastenzeit so ein bisschen reduziert ist und sagen wir mal, dass sehr viel mehr dem Besinnlichen zuträglich ist, die Fastenzeit vor der Osterzeit, die Zeit vor Weihnachten ist immer so hektisch und es geht immer aufs Jahresende zu und dann muss man Geschenke besorgen und dann ist überall Knusper, Knusper, Knäuschen und Lebkuchen und hier eine Party und dort ein Abendessen und dort noch ein Weihnachtsempfang oder wieder Jahresendempfang oder ich weiß es nicht. Also und vor lauter Kitsch und vor lauter Adventskalender kommt man, finde ich, oft nicht in diese besinnliche Stimmung hinein. Und mir hilft dann nur wirklich nur im, ich habe Gott sei Dank, in Berlin gibt es eine Kirche, da gibt es wirklich 24 Stunden Anbetung. Wenn man da hinkommt, dann findet man wirklich Ruhe. Und inmitten dieser Hektik und inmitten dieses Kitsches und dieses Vorweihnachtswahn wirklich zur Ruhe zu kommen, sich wieder darauf zu besinnen, worum geht es wirklich, und dann auch diese Liebe zu spüren, dass da Gott zum Kind wird und sich zu uns kommt und uns jeden persönlich liebt, eben dieses kennt auch dich und hat dich lieb. Ich finde das schwer. Das muss man erstmal selber kapieren, bevor man es anderen vermitteln kann und an anderen Licht sein kann. Mir hilft, wie gesagt, dann nur die regelmäßige Suche nach Ruhe in der Anbetung des Allerheiligsten. Also ich kann nur jedem empfehlen, ich glaube Fulton Sheen hat das mal empfohlen, jeder sollte eine halbe Stunde am Tag vom Allerheiligsten einfach sitzen oder knien oder sein einfach. Also eine halbe Stunde schaffe ich nicht, ich schaffe es nicht einmal jeden Tag, aber an den Tagen, an denen es mir gelingt, komme ich auf jeden Fall in einer größeren Ruhe und habe auch dieses Gefühl des Geliebtsein, persönlich Geliebtsein, ist mir dann sehr viel konkreter.
Und wer nicht die Möglichkeit hat, direkt in die eucharistische Anbetung zu gehen, sich in die Gegenwart Gottes in der Stille, im Gebet, zu Hause, egal wo man ist, hinein zu versetzen, geistlich. Auch das kann schon eine enorme Ressource, ist eine Kraftquelle, so sagen es Menschen, auch für den Heiligen Geist in uns zu wirken, Gaben freizusetzen, Tugenden freizusetzen, Laster zu erkennen. Dankeschön für Ihre Aussage, ja.
Auch. Radio Horeb hören kann man noch dazu sagen. Also ich finde, das hilft mir oft. Also ich meine, ich bin ein Mensch, der, wie gesagt, ich bin ein Nachrichtenmensch, ich arbeite in einer Zeitung, ich habe 1000 Dinge um die Ohren und habe, wenn ich die Wahl habe, höre ich lieber Nachrichtenkanal, wo alle 5 Minuten die neuen Nachrichten wiederholt werden, damit ich dann alle auf dem allerneuesten Stand bin und ob ich schnell noch Mails checken, dann einfach Radio Horeb hören und sich überraschen lassen, was dort geschieht. Wenn man Glück hat, ist gerade Mittagszeiten, das ist der Angelus oder einen guten Impuls. Also ich finde, Radio Horeb spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle in meinem Leben zumindest und offenbar auch im Leben Ihrer Zuhörer. Das würden Sie jetzt gerade nicht hören.
Und was Herr Pfarrer Kocher ja jeden immer fragt, in diese Tradition steige ich jetzt mal mit ein. Seit wann hören Sie denn Radio Horeb und wie sind Sie darauf aufmerksam geworden, Graf Alexander von Schönburg?
Ich weiß darauf gar keine Antwort. Das ist, komischerweise ist das irgendwann in meinem Leben gelandet. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich kann nicht einmal mehr sagen, wann ich das erste Mal gehört habe.
Also es muss schon lange her sein.
Es muss schon lange her sein. Also mittlerweile habe ich schon auf dieses blaue Radio mehrfach versteckt.
Also das auch am Radio mit dem blauen Radio Horeb-Knopf, das neue DAB Plus Radio.
Das ist für meine Mutter großartig, weil dann kann sie, auch wenn sie nicht gut sehen kann, drückt sie einfach auf den blauen Knopf und hat dann immer Radio Horeb. Das ist schon fantastisch. Sie sind schon ein großes Segen für dieses Land.
Und Sie ein Segen für unser Land. Ihr Buch Die Tugend des lässigen Anstands, vielleicht noch eine Gelegenheit, wenn Sie nach einem Geschenk suchen für unter den Weihnachtsbaum. Es ist sicherlich noch bis Montag zu besorgen. 27 altmodische Tugenden für heute. Der Autor Alexander von Schönburg war heute unser Gast. Zum Abschluss meine Frage. Es hat mir etwas sehr gefallen, das habe ich in Ihrem Buch gelesen. Und zwar Gibt es tugendhafte Menschen, die gut, die Schlechtes tun, und lasterhaftige Menschen, die Gutes tun? Muss ein Held immer picobello sein?
Ah, das ist eine interessante Frage gegen Ende meines Buches. Es ist immer so einfach, alles schwarz-weiß zu sehen. Und entweder ist jemand gut oder ist jemand schlecht. Die Dinge sind ja, das Leben ist kompliziert. Und manchmal tun schlechte Menschen, von denen man glaubt, sie sind schlecht, tun etwas Gutes. Und manchmal sind gute Menschen, die grauenvolle Dinge machen. Manchmal tut man schlechte Dinge aus gutem Willen oder macht aus gutem Willen schlechte Dinge. Das Leben ist leider sehr, sehr kompliziert manchmal. Und davon sollen wir uns natürlich nicht beunruhigen lassen. Und auch dort, wir werden nicht alles mit unserem Gehirn alles begreifen. Wir müssen auch Paradoxe aushalten können in unserem Leben. Auch unser Leben ist manchmal, auch unser Glaube hat manchmal Paradoxe. Ich glaube, wichtig ist irgendwann, ja, die Hörerin hat es vorhin gesagt, Paulus, selbst wenn du alle Geheimnisse der Welt weißt, wenn du alles verstehst, und du hast die Liebe nicht, dann ist alles nichts. Also das Wichtigste ist immer wieder, sich an diese Liebesquelle bewusst anzuschließen, sich bewusst klarzumachen, Jesus liebt dich persönlich mit deinen Fehlern, auch in deiner ganzen komplexen Art. Er liebt dich so, wie du bist. Und eben, ich finde, das kürzeste Gebet ist eben dieses eine, kennt auch dich und hat dich lieb. Und
Gott kennt auch dich und hat dich lieb.
Ja. Ist das nicht schön, diese eine Zeile aus diesem Kinderlied? Das ist so, da steckt so viel drin.
Dankeschön. Alles Gute für Sie, gesegnete Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. Wir freuen uns, dass Sie zugesagt haben, auch zur Standpunktsendung. Dann haben wir 90 Minuten Zeit mit Ihnen. Am Faschingssonntag, 3. März, sind Sie zu Gast um 20 Uhr im Standpunkt. Und dann sprechen wir nochmal ausführlich über die Kunst des lässigen Anstandes und über die altmodischen Tugenden für heute, 27 an der Zahl. Also alles Gute für Sie, Alexander Graf von Schönburg. Danke, dass Sie unser Gast waren.
Alles Gute, und in einer Stunde schalte ich spätestens wieder an für das Angelusgebet.
Dann werden wir miteinander verbunden sein, weil den beten wir live hier aus dem Münchner Radio Horeb Studio. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie diese Sendung weiterempfehlen möchten, wenn Sie sie zeitunabhängig nochmal hören möchten, nehmen Sie doch bitte unser Mediathek in Anspruch, unser kostenlosen Podcast, zu jeder Uhrzeit abrufbar, www.horeb.org. Dort sind auch die Bücher verzeichnet von meinem heutigen Gast, Alexander von Schönburg, Autor des Buches Die Kunst des lässigen Anstands. Der Hörerservice, den können Sie anrufen, fragen, wie Sie vielleicht auch nochmal nach dem Titel des Buches fragen. Der hat die Nummer 08328921110. Wir freuen uns auch, wenn Sie sich dafür interessieren, wie Sie Radio Horeb unterstützen können. Sendungen wie diese sind nur möglich dank Ihrer Unterstützung, Ihres Gebetes, Ihres Engagements, Ihr Weitererzählen von Radio Horeb und natürlich auch Ihre finanzielle Hilfe. Wir bekommen keinerlei Kirchengelder oder sonstige Gelder aus öffentlicher Hand. Wir sind zu 100% spendenfinanziert. Danke besonders jetzt auch für Ihre Weihnachtsgabe. Ja, die Liebe Gottes, liebe Zuhörer, sie lehrt und führt uns. Ja, die Liebe der Schrift, sie weist uns den Weg. Und die Beharrlichkeit im Guten auch, ja, wenn sie missverstanden und angegriffen wird, endet stets mit Licht, mit Fruchtbarkeit und Frieden. Und das wünsche ich Ihnen, diesen Frieden dieser hochheiligen Nacht, der Sie kraftvoll in das neue Jahr geleiten möge. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.